Wir gehen mal untypischerweise zu Beginn dieses Gesprächs gerade nicht auf eine abstrakte Begriffsbestimmung von beispielsweise Macht oder Neoliberalismus ein, sondern um ins Gespräch einzusteigen, habe ich gedacht, vielleicht ist es interessant, in Ihre konkrete Praxis zu blicken. Also Sie sind Therapeutin, können Sie uns das etwas genauer beschreiben? Wie sieht Ihre Arbeit aus? Was ist Ihr Auftrag sozusagen?
Ja, also ursprünglich komme ich aus der stationären Psychiatrie. Ich war dort als Sozialarbeiterin 12 Jahre lang tätig und habe dann eine Psychotherapieausbildung gemacht, in meinem Fall eine systemische, und bin seit 17 Jahren jetzt in freier Praxis tätig. Und was mir ganz besonders auffällt, ist in den letzten Jahren, dass die Menschen, die in Psychotherapie kommen, vor allem meines Erachtens an finanziellen bzw. sozialen Problemen leiden. Also was ich nicht klassischerweise im psychiatrischen Sinne als eine psychische Erkrankung im herkömmlichen Sinne verstehen würde. Und sozusagen, die sollen zunehmend sozusagen Psychotherapie machen, werden auch von öffentlichen Stellen geschickt. Und das hat mich zunehmend irritiert und auch, und weil Sie vorher Adorno angesprochen haben, zudem auch ohnmächtig gemacht ein Stück weit und unzufrieden auch mit dieser Tätigkeit, weil ich meinen Auftrag sozusagen, der hat sich immer mehr verändert, hatte ich den Eindruck, was ich da machen soll. Und so ist auch die Idee sozusagen entstanden, dieses Buch zu schreiben. In Österreich ist es ja ganz anders als in Deutschland. In Österreich gibt es 23 anerkannte Psychotherapiemethoden. Da ist natürlich die Psychoanalyse eine davon. Das ist ja in Deutschland ganz anders. Da sind ja nur 2 anerkannt.
Genau. Wenn Sie jetzt diese Unterschiede ansprechen, inwiefern ist es denn für unser Gespräch wichtig, dass Sie auch in dem Buch erstmal über die Psychotherapie in Österreich sprechen? Also inwiefern hat das Einfluss auch auf die Thesen, die Sie dann in Ihrem Buch aufstellen?
Das hat insofern einen Einfluss, dass in Österreich der Zugang zur Psychotherapie ein sehr offener ist. Ja, also Sie können in Österreich eigentlich ich überspitze das jetzt sehr, ja. Also eigentlich kann jeder und jede eine Psychotherapieausbildung machen. Die Auswahlverfahren treffen sozusagen die Ausbildungsvereine, die gänzlich privat organisiert sind. Die wählen sozusagen ihre Kandidatinnen und Kandidaten aus. Sie brauchen zuvor schon vom Bundeskanzleramt sozusagen eine Bestätigung quasi. Das wird unter Anführungszeichen unter dem Paragraphen, Genieparagraph geführt. Also es könnte durchaus sein, dass ein Techniker, eine Technikerin sagt, das interessiert mich, ich will Psychotherapeutin werden, und das geht. Das ist ja tatsächlich in Deutschland ganz anders. Und was dafür wichtig ist, in meinem Buch auch, was ich auch angeführt habe, ist, dass dadurch ein unfassbarer Ausbildungsmarkt entstanden ist, der natürlich auch nach diesen Kriterien, wie eben der Markt funktioniert, Kandidatinnen und Kandidaten auswählt. Ja, also das sehe ich sehr kritisch. Ja, dass sozusagen seit 1990, wenn Sie sich die Zahlen überlegen, 1990 kam in Österreich das Psychotherapiegesetz. Wir hatten damals in etwa 900 Psychotherapeutinnen in Österreich und jetzt sind es mittlerweile sicher schon mehr, wie ich das Buch fertig geschrieben habe, aber 2015, 16 waren es über 8000. Ja. Und das macht einen Unterschied, weil die wollen alle auch von diesem Job leben.
Ja, Ihr Buch, das Sie jetzt gerade angesprochen haben, das im Mandelbaum Verlag erschienen ist, das hat den Titel eben Die Macht der Psychotherapie im Neoliberalismus. Und Sie erkennen in der Psychotherapie die hegemoniale, also die vorherrschende Behandlungsmethode bei psychischen Krankheiten. Und Sie sagen in dem Buch, dass das unmittelbar mit der neoliberalen Ordnung zusammenhängt. Sie haben jetzt schon diesen Markt, diesen Ausbildungsmarkt angesprochen. Welche weiteren Indizien weisen denn darauf, dass es ja ein gesellschaftspolitisches und auch ein ökonomisches Interesse an der Psyche gibt?
Ja, ja. Also ich würde sagen sozusagen, dass der Neoliberalismus eine ganz bestimmte Art von Freiheit verspricht. Nämlich eine, die das individuelle Ich und nur das Ich ins Zentrum stellt. Und wenn das Ich ganz alleine verantwortlich ist für das individuelle Glück oder auch Unglück, dann hab's nur ich in der Hand, wie ich lebe, ob ich gesund bleibe, ob ich genügend Gesundheitsvorsorge mache, wie ich es tue. Und damit wird jede sozusagen Krankheit oder jeder Schicksalsschlag liegt irgendwie in meiner Hand. Also das ist sozusagen irgendwie der Subtext, ja. Und diese Freiheit, wie ich leben kann, sozusagen entpuppt sich natürlich als eine gänzlich marktförmige, was wir ja in der Alltagssprache merken, nicht? Wir fragen einander ganz selbstverständlich, was bringt dir das? Oder wo ist dein Gewinn? Auch wo ist der Preis, den du zahlst, wenn du dieses oder jenes tust? Ja? Das heißt, heute ist Individualität eine marktförmige, würde ich sagen. Und deswegen, glaube ich, ist es nicht verwunderlich, dass wir zur permanenten Selbstsorge und Selbstoptimierung aufgerufen sind. Hm. Ja, das heißt, das äußert sich auch in den Selbsttechniken, die Menschen letztlich auch tun. Also sie gehen laufen, Sport, gesunde Ernährung, all diese Dinge. Und wird auch die Psyche ständig zu einer, ich möchte fast sagen, politischen Angriffsfläche. Im Alltag ist das ganz interessant zu beobachten, wenn Sie einen Fernsehbeitrag sehen, wo eine Familientragödie sich ereignet hat und aus dem Studio wird die Reporterin vor Ort gefragt über das Geschehen dort und dann wird sie gefragt, und wie geht's Ihnen, wenn Sie dort stehen? Ja, und ich finde das wirklich erstaunlich. Wir haben gar keine sachliche Berichterstattung mehr, die ohne die Person der Reporterin auskommt, sondern sie wird nach ihrer Befindlichkeit gefragt. Also es wird ständig zugegriffen sozusagen auf ihre individuelle Befindlichkeit. Und das, würde ich sagen, ist ein ganz massives Zugreifen auf psychische Vorgänge.
Ja? Ja, in dem Titel Ihres Buches, da steckt ja eben der Begriff Macht. Und wir kommen, glaube ich, nicht umhin, den näher anzugucken. Was ist Macht im Kontext Ihrer Betrachtung, Frau Krugner?
Ja. Also ich habe ja Foucaults Machtanalyse zugrunde gelegt und habe hier sozusagen geschaut, wie funktioniert Macht in neoliberalen Verhältnissen. Und Foucault hat auch ganz explizit auf den Neoliberalismus, also eigentlich quasi vorausgesagt, kann man sagen. Er verwendet auch den Begriff. Und er sagt ja, dass Macht eine Vielfältigkeit von Kräfteverhältnissen ist. Also wir werden nicht mehr von oben herunten quasi regiert im Sinne von, das darfst du, das darfst du nicht, sondern Foucault sagt, es wird angereizt, es wird eingeladen, wir werden angeleitet, ganz bestimmte Dinge zu tun und auch zu denken. Und ich denke, das funktioniert natürlich über Deutungsmacht, ja. Also welche Diskurse sozusagen setzen sich durch, ja. Also wenn ununterbrochen über die Psyche geredet wird, werden die Menschen zunehmend schauen, wie ist denn das bei mir? Ja, das ist wie Foucault greift hier auf die Pastoralmacht zurück, also die Kirchen, die Leute angeleitet haben, über die Beichte sozusagen in einen Innenraum zu hören, ja, und schauen, was ist denn da gut oder schlecht. Und Foucault sagt sozusagen, diese Zentrierung auf das Individuum, dort soll jetzt die Wahrheit gefunden werden. Und das ist letztlich auch das, was die Psychotherapie von der Pastoralmacht übernommen hat. Ja, also dieses Hineinhorchen in sich selbst. Und das ist natürlich ein sehr machtvolles Gestehen, weil es sozusagen ganz bestimmte Dinge ans Tageslicht holt. Ja, deswegen sagt Foucault ja auch, die Macht ist nicht nur repressiv, sondern produktiv. Sie erzeugt eine ganz bestimmte Wirklichkeit. Ja. Also es geht mir um dieses ständige, sozusagen, ich würde es jetzt einmal ein bisschen provokant formulieren, weil ich wirklich den Eindruck habe, wir leben in einer Zeit, wo jeder und jede um sich selbst kreist. Mhm. Ja? Und hier sehe ich auch den problematischen Zusammenhang mit neoliberalen Strukturen, weil dann ist eigentlich politisches oder solidarisches Handeln recht unattraktiv geworden, wenn sich's eh jeder selber machen muss, wenn er nur fest an sich arbeitet. Also sehr zugespitzt formuliert. Ja,
ja, Ihre Schrift, das ist eine Streitschrift, wie ich lesen kann. Inwiefern gab es denn da bereits Reaktionen darauf? Also wenn Sie sprechen, dann sprechen Sie ja nicht eben als Theoretikerin, sondern eben als jemand, die gesellschaftskritisch oder kapitalismuskritisch auf ihren eigenen Beruf blickt. Ist der Kreis der praktizierenden Therapeuten denn in irgendeiner Form in einem kritischen Diskurs über eben diese Herausforderung? Streitet man sich über Theorie und Wirklichkeit innerhalb der Berufsgruppe der Therapeuten, Psychotherapeuten?
Also ich kann das tatsächlich nur jetzt vom österreichischen Kontext her beurteilen. Und da muss ich wirklich sagen, mir fehlt tatsächlich die Gesellschaftskritik in der psychotherapeutischen Community in Österreich. Ich habe wirklich den Eindruck, dass die Berufsgruppe auf weite Strecken so tut, als ob sie außerhalb aktueller gesellschaftspolitischer Verhältnisse zu finden sei. Also ob sie irgendwie nur in Krisen oder so hilfreich wären. Ja, ich glaube das nicht. Also ich würde sogar sagen, dass ähnlich wie die Psychologie im Kapitalismus sozusagen Wirklichkeit und Gesellschaftspolitik mitgeformt hat, würde ich sagen, dass auch die Psychotherapie sozusagen den Neoliberalismus mitgestaltet. Ja, also ich hätte nicht das Gefühl, hier ist der Neoliberalismus und dort ist die Psychotherapie. Ich glaube, hier gibt es eine ganz massive Verstrickung. Ja, und die, ich halte es eher für ein Tabu in der Berufsgruppe, insofern, weil in Österreich die Rückmeldungen, also von der Berufsvertretung, also die wollten mein Buch gar nicht rezitieren. Ja, also das war also wollten eigentlich gar nichts darüber sagen. Ja, mhm. In Deutschland ist es interessanterweise anders. Ich weiß nicht, womit das zu tun hat, ganz ehrlich. Aber da kriege ich immer wieder Anfragen oder Mails, irgendwie was dazu zu erzählen oder einen Vortrag zu halten. Ja, ich kann es nicht genau sagen, woran das liegt.
Naja, vielleicht auch mit der Geschichte ein bisschen, also dass es tatsächlich sowas wie kritische Psychologie zumindest zeitweise gab an der Berliner Uni. Ich würde gerne noch mal ganz kurz auf Foucault zu sprechen kommen, auf den Sie sich ja in dem Buch beziehen. Mhm. Der beobachtet, das haben Sie jetzt auch schon ausgeführt, dass Macht eben nicht lokalisierbar ist, also nicht jemandem mehr oder weniger zukommt, sondern dass die Macht sich wie ein Netz zwischen allen irgendwie entspinnt. Mhm. Ich denke zwar, dass es auch durchaus kritisiert werden kann, so ein Blick, aber ich möchte jetzt nicht ein Foucault-Interview führen, sondern ich denke eben durchaus, dass Konstellationen erkannt werden können, die Herrschaftsverhältnisse fördern, aber denke trotzdem, dass eben gerade Ihr Beruf zeigt und das, was Sie gerade auch von Ihren Kolleginnen und Kollegen und dem ausbleibenden gesellschaftskritischen Diskurs innerhalb dieser Berufsgruppe, dass genau das eigentlich auch diese Macht mit meint. Also inwiefern hat Foucault mit dieser These recht, Macht sei überall, auch wenn man auf ihr Beruf blickt. Also ist es dann so, dass man sagen könnte, naja, man kommt nicht dazu, über seine Praxis im Alltag hinaus noch dann wie Sie kritisch zu denken? Oder also wo sehen Sie das Problem? Ist da einfach, scheint der Bedarf nicht da? Oder also wie schlägt sich diese Macht überall auch bei Ihnen im Beruf nieder?
Naja, ich glaube, wenn es so ist, sozusagen, dass, meinen Sie jetzt konkret im Setting oder meinen Sie, wie die Berufsgruppe sozusagen tickt?
Das ist beides. Also ich stelle mir vor, da kommen immer wieder Menschen ins Gespräch, die Beobachtungen machen hinsichtlich ihres Auftrags und wer die Psychotherapie überhaupt bekommt sozusagen und ob sie da eben erkennen können, dass da auch Machtkonstellationen angesprochen werden. Also vielleicht auch Überforderungsmomente, ich weiß es ja nicht, eben in Ihrer Berufspraxis, genau.
Also ich habe das Gefühl, dass in der Kolleginenschaft es so ist, dass ja zum Beispiel in den Städten, ja, also wenn Sie durch Wien gehen, haben Sie ja beinahe an jeder Ecke eine Tafel von einer Kollegin und einem Kollegen. Ja, und ich glaube tatsächlich, dass es eine große Schwierigkeit heute schon ist, sich wirklich auf diesem Markt zu positionieren. Ja, das ist das eine. Und ich glaube tatsächlich, dass das ganz schön anstrengend mittlerweile geworden ist, weil es einfach sozusagen viele gibt. Und ich habe tatsächlich den Eindruck, dass auch im Ausbildungskontext, ja, also ich sage, wir lernen eine Theorie oder wenn Sie so wollen, ein Handwerkszeug. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, dass es wenig sozusagen sozialwissenschaftliches, vielleicht soziologisches Wissen gibt, das in den Ausbildungen vermittelt wird. Also ich habe durchaus den Eindruck, dass die Kolleginnen mitkriegen, in welchen Lebenssituationen und welch schwierigen Situationen, die Menschen leben, aber ich habe das Gefühl sozusagen, dass es keine Verknüpfung gibt mit der jeweiligen methodischen Herangehensweise. Ja? Mhm. Also eigentlich müsste man ja tatsächlich auch mit Foucault fragen, welches Wissen entsteht in welcher historischen Situation. Da gibt es natürlich Zusammenhänge. Mhm. Ja? Und das hätte ich mir so wünschen, dass wir danach fragen.
Jetzt sprechen Sie schon Ihre Wünsche an und genau das wäre jetzt zum Ende unseres Gesprächs auch meine Bitte, nämlich jetzt zuletzt in die Zukunft zu blicken und nach Alternativen zu fragen, auch in Anlehnung an eben dieses Adorno-Zitat, dass man eben seine eigene Ohnmacht in irgendeiner Form transformieren muss oder man sich damit beschäftigen muss, um weiterzukommen. Können Sie sich eine Psychotherapie vorstellen, Frau Grubner, die nicht oder nicht so sehr dominierend oder normierend und aufs Funktionieren ausgerichtet ist, wie die heute gängige Praxis? Also wo können Sie in Ihrer Praxis solche Momente finden oder wo sind die zumindest denkbar?
Ja, also ich glaube, und das ist durchaus etwas Spannendes aus meiner Sicht zum Weiterdenken, ich habe auch am Schluss geschrieben, das sind erste Versuche sozusagen über den psychotherapeutischen Wissens- und Wahrheitstellerrand hinauszudenken. Also ich glaube, dass wir diesem Hyperindividualismus tatsächlich etwas entgegensetzen müssen, weil ich denke, wir existieren nicht im Singular, sondern sind fundamental auf andere angewiesen. Und deswegen habe ich mich bei einer deutschen Philosophin bedient, die sozusagen, und zwar bei der Hanna Meisner, die von der Ethik einer konstitutiven Angewiesenheit auf andere spricht. Und ich denke, das macht absolut Sinn, da weiterzudenken, was könnte das in der konkreten Arbeit mit Patientinnen und Patienten oder Klientinnen und Klienten sozusagen bedeuten, wenn wir uns gegen dieses unglaublich wirkmächtige Modell des autonomen Subjekts der Moderne stellen. Ja, also das im Übrigen immer schon ein männliches auch war. Ja, also diese Idee, jeder und jede allein kann es schaffen. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass wir sozusagen ganz fundamental verwoben sind mit anderen Menschen. Und zwar nicht nur als Kinder, sondern eine lebenslange Abhängigkeit letztlich da ist. Und diese Ethik der konstitutiven Angewiesenheit von Hanna Meisner würde ich sagen, wäre eine wunderbare Idee, hier auch theoretisch und praktisch weiterzudenken. Was könnte denn das bedeuten, wenn wir das mit unseren Theorien verbinden? Vielleicht würden sich sogar die Theorien verändern. Ja, also das würde ich spannend finden.